Willkommen bei 9to5, dem Podcast über originelle Nebeneinkommen, kleine und große Geschäftsideen und allem, was dein Business besser und deine Schwiegereltern stolz auf dich macht. Es ist nie zu spät für einen Plan B. Hier sind deine beiden Gastgeber, Ruben Alvarez und Christian Schmid.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des 9to5 Podcasts. Am Mikrofon der Ruben und mir gegenüber wie immer der
Christian. Hallo.
Der Titel der heutigen Episode lautet Chancen im Corona-Chaos. Neue Ideen für Nebeneinkommen.
Ja, in der letzten Zeit haben wir uns häufiger gefragt, wenn Krisen tatsächlich Chancen bieten können, was sind das für Chancen? Und einige Dinge sind uns aufgefallen, die haben wir ja auch teilweise über Social Media, Instagram geteilt. Da war jetzt zum Beispiel der Kopierladen, der fertige Corona-Hinweisschilder verkauft hat. Da dachte ich, gut mitgedacht und vorgegriffen. Oder die Boutique um die Ecke, die eigentlich auf Unterwäsche spezialisiert ist und dann im März angefangen hat, auf Masken umzuschwenken. Und das dritte Beispiel, das mir noch in Erinnerung ist, ist der Caterer, der dann auf Online-Kochkurse umgestellt hat.
Wobei, ich muss jetzt ja wirklich sagen, das klingt ein bisschen, als schwingt ein bisschen Hohn mit. Also ich meine, zu sagen, in der Krise stecken Chancen. Jemand, der gerade in der Krise steckt, wird wahrscheinlich ganz anders empfinden. Hm. Und wir wollen auch nicht wie so eine Art Therapeut rüberkommen und sagen, hey, wir haben jetzt das Allheilmittel für die Krise und wir zeigen dir neue Wege auf. Diese Ideen, die wir jetzt auch vorstellen werden, das ist praktisch die Essenz eines Gespräches, welches wir vor kurzem geführt haben. Wie du schon sagtest, Christian, ja, was für Chancen lauern denn da?
Ja, guck mal, wir sprechen ja ständig über Geschäftsideen für Nebeneinkommen und so weiter. Also wir sind ja sozusagen Produzenten von neuen Geschäftsideen. Und dann war für uns auch die Herausforderung zu sagen, aber gerade jetzt, was können wir denn jetzt an neuen Ideen generieren? Und dieser Herausforderung wollten wir uns auch stellen, um mal zu schauen, was kann man denn jetzt tatsächlich oder könnte man jetzt an den Start bringen, was direkt mit der Krise zu tun hat und mit den Folgen dieser Krise zu tun hat.
Oder die sich aus der Krise ergeben, muss man ja auch sagen. Ich meine, der Digitalisierungsprozess ist so meine Wahrnehmung, ist ja durch die Krise auch jetzt beschleunigt worden. All das, was ja Digitalberater oder Digitalisierungsberater versucht haben, in Unternehmen einzuführen, die sind ja vor der Pandemie kläglich gescheitert. Und jetzt hat man auf einmal so einen Katalysatoreffekt, also Prozesse, die beschleunigt werden. Und daraus entstehen wahrscheinlich auch Möglichkeiten, auf dieser Welle zu reiten. Mhm. Also nicht auf der pandemischen Welle, sondern auf der Welle der Gelegenheiten.
Da ist nämlich schon die erste Idee, die wir in unserem Brainstorming gefunden haben. Das war Zoom und Konsorten, nenne ich es jetzt mal. Oder wenn man es ein bisschen weiter fasst, das Homeoffice. Also Richtig. Viele beklagen sich darüber, das weiß ich aus meinem Alltag, dass sie Schwierigkeiten haben, die Videokonferenzsoftware einzurichten oder dass sie Fragen zur Etikette haben bei Videokonferenzen, dass sie nicht genau wissen, welches Equipment sie eigentlich brauchen, was ist nötig, was ist eigentlich überflüssig. Und da wäre tatsächlich ja so eine Beratungsleistung sehr angebracht und die muss ja auch nicht über Tage gehen, sondern das ist ja so eine Sache, denke ich mal, die an einem Nachmittag auch irgendwie abgefrühstückt, abgebruncht in dem Fall wäre. Das wäre so eine Idee, wo man eine IT-Dienstleistung mit einer, sage ich mal, Beratungsdienstleistung verbinden könnte.
Ja, ich meine, vor allem bei Zoom, ich weiß ja, dass viele Leute, die gerade neu mit diesem Videoconferencing-Tool zu tun haben, sicherlich Probleme hatten, die Software so einzustellen, dass sie von vornherein performant lief. Und viele sind ja immer noch nicht ganz im Bilde, wie Zoom funktioniert. Und die Idee dahinter war, dass wenn man diese Kenntnisse schon hat, zu überlegen, ob man sich vielleicht als Zoom-Host anbietet, also praktisch Zoom-Hosts einrichtet für andere, die diese Fertigkeiten nicht besitzen. Du bist praktisch so ein Zoom-Gastgeber und wirst beauftragt, eine Konferenz zu leiten, technisch zu begleiten und Leute, die in dieser Materie nicht so firm sind, ja, die ersten Konferenzen zu ermöglichen.
Hm, ist gut. Es ist so ein bisschen, erinnert das an diese Smartphone-Schulungen für Senioren. Das hatten wir ja auch immer vorgestellt vor einigen Monaten als Idee für ein Nebeneinkommen, wo du Senioren, wo jüngere Menschen Senioren beibringen, wie sie ein Smartphone einrichten. Eigentlich analog diese Idee, ne? Nur dass es eine andere Software ist und eine andere Umgebung.
Mhm. Wenn man es nur weiterdenkt, wenn jemand noch grafisch fit ist, könnte er auch überlegen, ich weiß, bei Zoom kann man ja den Hintergrund einrichten, diese Backgrounds. Mhm. Da kannst du dir ja Bilder reinstellen. Man könnte sich zum Teil auch überlegen, die Dienstleistung oder Designs zu verkaufen, Background-Designs oder anzufertigen auf Auftrag von jemandem. Aber diese Hintergründe, die ja sehr oft gebraucht werden, um den Hintergrund der in den meisten oder sehr vielen Fällen oder in einigen Fällen habe ich es beobachtet, der Hintergrund so ein bisschen ein Chaos offenbart hat, vor allen Dingen, wenn es nicht aufgeräumt war. Und das kann man ja dann halt wirklich umgehen, indem man sich diese Backgrounds einbindet. Und man könnte noch zusätzlich diese Backgrounds gestalten und anbieten.
Also so ähnlich wie Templates oder Themes für WordPress?
Genau das.
Bietet man Hintergründe für eine Zoom-Konferenz an und verkauft die zu einem, was weiß ich, Lizenzpreis von X? Das ist natürlich eine toll skalierbare Geschichte.
Also, ne? Oder wie du es machst, es bleibt dir überlassen. Du könntest auch dann über die Backgrounds vielleicht deine andere Dienstleistung, nämlich das Einrichten von Zoom-Konferenzen, bewerben.
Ach cool. Also,
es gibt da viele Möglichkeiten.
Das ist natürlich auch eine geile Idee. Du könntest das als Giveaway sozusagen, als Magnet, Marketing-Magnet nutzen, um dann darüber deine eigentliche Dienstleistung zu verkaufen. Finde ich auch eine sehr gute Idee.
Mhm. Ja, und gut, es gibt da nicht nur Zoom, es gibt auch andere Videoconferencing-Tools, aber ich glaube, Zoom ist das weit oder vielmehr, Zoom ist ja auch der Gewinner der Krise. Mhm. Zoom war ja vorher schon bekannt, aber hat richtig an Bekanntheit dazu gewonnen während der Krise, also ist es praktisch ein Riesengewinner. Und um Zoom wird sicherlich eine Industrie entstehen, die wir sie gerade beschrieben haben, in dem man sich, ja, nennt man die Geschäftsidee Zoom-Experte.
Ja, da kommt mir gerade noch eine zweite Idee dazu. Ich habe neulich gelesen, dass es ein neues Phänomen gibt, das nennt sich Zoom-Fatigue. Also haben wohl amerikanische Psychologen haben das so genannt. Diese Müdigkeit, die Menschen haben, wenn sie eine Videokonferenz nach der anderen haben. Und auch da könnte man natürlich schön kleine Programme entwickeln. Also gerade für die, sage ich jetzt mal, Personal Trainer und Yoga-Lehrer, die gerade vielleicht nicht so viele Aufträge haben oder nicht so viele Kurse anbieten, könnte man speziell für diese Zoom-Klientel ja so 5 bis 10 Minuten Programme entwickeln, sodass man zwischen den Konferenzen sich wieder über Entspannungsübungen oder sowas fit macht.
Oder auch während der Konferenzen.
Oder während der Konferenzen.
Das sind ja sicher Videos, die du auch bei Zoom einspielen kannst. Also du kannst ja Videos teilen mit den Zoom-Konferenzteilnehmern und die, wenn du merkst, dass so ein bisschen die Aufmerksamkeit schwindet, ja, so 5-minütige oder einfach nur oder 2 Minuten so Entspannungsübungen, die auch unterhaltsam sein können und die dann natürlich auch so ein bisschen die Konferenz und die Atmosphäre auflockern.
Das ist auch cool.
Also man sieht, also je mehr man darüber nachdenkt, da kommen ja auch Ideen zustande, dass vielleicht ja ein Fitnesstrainer sich überlegt, 2 Minuten über Zoom oder vielmehr oder Videos, die man einbinden kann, zu verkaufen oder seinen Bekanntheitsgrad zu steigern, wenn er sie nicht verkauft, sondern sich einfach anbietet, hey, hier extra für Konferenzen habe ich 2 Minuten, also Meditations- oder Konzentrations- oder Fitnessübungen entworfen. Spiel sie nach 30 Minuten oder nach 45 Minuten ein, super, um die Konzentration wieder auf das Niveau zu bringen, welches du brauchst, um dein Thema mit den Leuten zu besprechen.
Super, auch das wäre ein hervorragender Magnet oder ein Anreiz, sich für den Newsletter anzumelden, ne? So ein kleines Gratisgeschenk, finde ich eine super Idee. Dann hatten wir noch eine Erweiterung nachgedacht, nämlich der Webinar-Experte, gut, das ist jetzt nicht so viel anders, aber jetzt gerade, ich denke jetzt an Coaches und Trainer und so weiter, die ja davon leben, dass sie in die Unternehmen gehen oder zu Konferenzen gehen. Das ist ja momentan alles abgesagt. Für die diese Menschen eben die Möglichkeit, über ein Webinar zumindest den Kontakt zu halten oder eventuell sogar neue Geschäftsfelder aufzutun. Und auch da, glaube ich, gibt's viele, die Unterstützung gebrauchen könnten. Einfach bei dem technischen Setup, bei der Produktion dieser Webinare.
Ja, und vor allen Dingen auch beim Ablauf eines Webinars. Ich meine, auch da gibt es gewisse Spielregeln, die man einfach mal im Hinterkopf behalten muss, wie man ein Webinar aufbaut, worauf es ankommt beim Webinar, wie man die Dramatik aufbaut in einem Webinar. Das ist ja auch, ne, das ist ja jetzt unabhängig vom Webinar, aber generell von Kursen oder von Vorträgen. Und vielleicht auch helfen bei dem Schnitt des Videos oder das Video zu pimpen, zu optimieren, zu helfen bei dem Equipment, wie du schon sagtest. Welche Kamera, welches Licht benötige ich? Wo drehe ich am besten wo nehme ich mich am besten auf? Also all diese Kniffe, Tricks und Tipps, die man sicherlich gerade, wie du schon sagst, an Coaches, Trainer weitergeben kann.
We'll be right back.
Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen es kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben Alvarez Barreda, die Leute hinter dem 9to5-Podcast, wir haben ein Buch namens Fire am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu plündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9-to-5-Job zu sein. Denk darüber nach, es deinem Chef bei der nächsten Kaffeepause zu erzählen. Hey Chef, ich werde mein eigener Chef. Feierabend Boss ist ab sofort erhältlich. Überall, wo es gute Bücher gibt. Also schnapp es dir und lass uns zusammen auf die Reise gehen. Zu der Freiheit, die du verdienst.
Apropos Trainer, Personal Trainer, du hattest auch mal vor einiger Zeit von einer anderen Idee erzählt, die du hattest. Ich habe sie für mich abgespeichert als das Sportmuseum und so in groben Zügen war das. Die Fitnessstudios, gut, jetzt hat sich für einige ja schon wieder gelockert, aber das war jetzt vor 2 Monaten, da waren die Fitnessstudios ja im Grunde genommen alle zu. Und die ganzen Geräte stehen da rum, sag ich jetzt mal, unbenutzt. Und da hattest du eine Idee zu, die ich richtig cool fand.
Ja, also sag mal, ich habe das mal aufgelegt. Die Idee, gerade mal in der Krise ist ja, mussten ja gerade die Fitnessclubs schließen und das heißt, die haben da totes Kapital. Die haben Trainingsgeräte, entweder sind sie geleased oder gekauft, die nichts einbringen. Und die Idee war ja, das haben wir ja auch mitbekommen, ich weiß nicht, wie lange waren die zu? 2 Monate? 2,5 Monate?
Ja, ich glaube, das war ein bisschen unterschiedlich von Studio zu Studio, aber
Leute versuchten sich ja trotzdem noch fit zu halten. Also man hat ja gerade mal in der Zeit gesehen, viele sind dann laufen gegangen. Der Fahrradverkauf ist auch in die Höhe explodiert, dass Leute ihre Fahrräder gekauft haben oder versuchten in irgendeiner Form das auszugleichen, was sie im Fitnessclub, was sie jetzt nicht machen konnten. Und ich muss Fairness halber sagen, dass die Idee nicht auf meinen Mist gewachsen. Ich habe es irgendwo gelesen, aber da haben wir diese Idee weitergesponnen. Die Idee war, sich an die Fitnessclubs zu halten und mit denen einen Deal auszuhandeln, praktisch die Gerätschaften zu leasen, zu mieten und sie dann praktisch Privatleuten in die Wohnung oder in den Keller oder wo auch immer sie Platz hatten zu stellen, damit sie wenigstens zu Hause ihr Training absolvieren konnten.
Wie so ein Broker, ne? Der sagt, ich habe hier ein Inventar von 100 Geräten aus 5 verschiedenen Fitnessstudios und auf der anderen Seite hat er seine Kunden, sage ich jetzt mal, können ja auch Büros sein, können Bürogemeinschaften sein, können Unternehmen sein, können Privatpersonen sein Und dann sagt man hier, einer sagt, ich möchte ein Laufband. Und dann brokerst du sozusagen diesen Deal. Und ja, man könnte ja auch dann noch weitergehen und auch Personal aus dem Fitnessstudio sozusagen mitverkaufen, ne? So eine einfache Einweisung oder auch eine Trainingsstunde vielleicht noch dazugeben.
Also die Möglichkeiten, genau. Man kann persönlich vor Ort, was wohl damals noch nicht angeraten war, aufgrund des Social Distancing Themas. Aber man hätte auch überlegen können, Kurse, Online-Kurse, die es ja dann auch zuhauf gab. Aber stell dir mal vor, du würdest dann mit den Gerätschaften auch noch sagen, einen Zugang zu einer Membership-Seite, wo du praktisch die Programme abrufen kannst, wo dir ein Trainer vortrainiert oder die Übungen vorzeigt. Und das in der Kombination, praktisch das Gerät mit einem Online-Zugang zu einem Kurs, zu einem Trainingskurs, wo du praktisch den Personal Trainer auf der Mattscheibe hast, statt bei dir, hinter dir oder neben dir. Aber du sagtest ja eben, dass diese Idee sich jetzt mehr oder weniger dadurch ergeben hat, dass die Fitnessstudios geöffnet haben. Ich glaube, da müsstest du mir helfen, du bist ja Mitglied eines Fitnessstudios. Ich glaube, dass doch aufgrund der Abstandsregeln, die ja auch jetzt eingehalten werden müssen und dass die Leute auch immer die Gerätschaften desinfizieren müssen nach dem jeweiligen Gebrauch, dass die Abstände doch sicherlich dazu geführt haben, dass viele Trainingsgeräte gar nicht mehr reinpassen und irgendwo geparkt werden müssen, oder?
Das kann auch sein, ja. Je nachdem, wie eng die vorher standen, kann das durchaus sein.
Weil ich habe so Bilder im Kopf von diesen Laufbändern, diesen Treadmills, die ja eng an eng. Das würde ja wahrscheinlich heute nicht mehr gehen, weil auch da musst du diesen Abstand von 1,50 Meter gewährleisten, dass dann praktisch da, wo jetzt die Lücke ist, wo vorher ein Gerät stand, das muss ja irgendwo hin, weg.
Das stimmt, das ist nämlich doch noch der Zusatznutzen, ne? So müsst du eventuell Lagerräume anmieten.
Ja.
Und über dieses Modell würdest du jetzt tatsächlich zwei Fliegen mit einer Klappe, bin ich jetzt gerade erst drauf gekommen. Klar, das ist natürlich
Ich nehme das einfach nur an. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich weiß nicht, welche andere Lösung dann die Fitnessclubs für sich gefunden haben. Aber ich denke einfach mal, in dem Moment, wo du Sicherheitsabstände einhalten musst, wird es auch mit dem Raum, der ja endlich ist, auch mal, da wird auch keine zusätzliche, die kannst du auch nicht verstellen. Es sei denn, du hast der ist irgendwie optimiert, so, der die so hinstellt, dass du den maximalen Nutzen oder vielmehr, dass du praktisch die Geräte optimal aufgestellt hast, dass du keine auslagern musst. Und das wird auch nicht besser, glaube ich. Ich meine, wir sind jetzt hier, wir schreiben jetzt Juli 2020. Man hört ja jetzt in der Presse, dass die Zahlen wieder hochgehen. Ich glaube, das Thema wird September, Oktober, November auch immer nicht erledigt sein. Und sicherlich wird diese Regel oder diese Abstandsregeln sicherlich noch gelten, weil ehrlich gesagt, ich sehe jetzt keine schnelle Besserung der Situation.
Ja, sagen wir mal so, ist die Situation sich bessert, ist die eine Sache, aber ob die Politik drumherum sich verändert, das ist wahrscheinlich nicht so, ja.
Ja gut, aber wenn die Politik sich nicht ändert, das ist erstmal egal. Fakt ist erstmal, der Virus ist da und Abstandsregeln müssen gehalten werden. Und das wird sicherlich dazu führen, dass in Fitnessstudios sicherlich einige Geräte eingelagert werden müssen, weil die keinen Platz mehr finden. Aufgrund der Regeln, die von auch wen auch immer definiert oder eingeführt worden sind. Das spielt jetzt so in der Betrachtung keine Rolle. Mhm. Es ist ein Faktum. Und sicherlich wäre das eine Möglichkeit, so eine Art Renting-Modell oder Lease-Modell zu kreieren, indem man praktisch Fitnessgeräte mietet und vermietet mit der Möglichkeit des Personal Trainings oder Angebot eines Personal Trainings oder gar auch Online-Kurse anzubieten, damit sich Leute auch zu Hause fit halten können.
Mhm. So, die nächste Idee, die wir in unserem Bier-Brainstorm, nenne ich es mal, entwickelt haben.
Das ist gut. BBS.
entwickelt haben, die haben wir betitelt Cost-Cutter-Berater oder, warte, Cost-Cutting-Consultant. Wie findest du das rum? Cost-Cutting-Consultant. Wir haben ja schon im Titel Chancen im Corona-Chaos, haben wir schon eine Alliteration, dann nennen wir das jetzt Cost-Cutting-Consultant. Und das wäre jemand, der dafür sorgt, dass die wenn ich das richtig verstehe, die persönliche Haushaltsführung sozusagen besser funktioniert, ne?
Ja. Man, schau dich mal um, ganz ehrlich. Ich gehöre auch zu den Leuten. Ich habe auch eine lange Zeit kein Haushaltsbuch geführt und ich mach's auch noch
widerwillig.
Ja, es ist schon, ja, ist genauso wie wie du auch immer die Einkommensteuererklärung aufschiebst. Das ist eine Sache, die man nicht gerne macht. Und es ist doch klar, wenn man sich auch mal hierzulande anschaut, wie hoch die Verschuldungsquote ist bei einigen Leuten, ist es doch klar, Leute oder die meisten Leute haben ihre Kosten nicht im Griff. Ja, und nicht jeder führt ein Haushaltsbuch. Führst du ein Haushaltsbuch?
Nee, noch nie gemacht.
Ja, ja. Aber jeder hat Rechnungen, die kommen rein. Und aber man bezahlt sie. Die Frage ist nur, ob man sich auch überlegt, ja, was bezahle ich da überhaupt? Brauche ich das noch? Es gibt auch so kleinere Abonnements, die man irgendwann mal abgeschlossen hat, die so, weißt du, so versteckt clandestinerweise nebenher laufen, wo du dir keine Gedanken machst und wahrscheinlich auch nicht merkst, wenn du die Kreditkarten oder die Kartenabzüge oder die fallen, würden sie ja gar nicht auffallen. Und da denke ich einfach mal, wenn jemand wirklich, ne, es gibt ja Leute, die haben Spaß daran, Dokumente zu ordnen, Finanzen zu ordnen.
Das wäre jetzt aber ein bisschen, also ist das so, geht das so in die KonMari Consultant Richtung, in diesen Aufräumcoach, oder ist es nochmal was anderes? Ist es jemand?
Nee. Das ist, ich würde es eher in die, also, du hast es gesagt, Cost-Cutting Consulting, das ist jemand, der dein privater Controller, der jetzt hingeht und deine Kosten überwacht.
Also der Obi wäre jetzt zum Beispiel jemand, der sowas hervorragend machen könnte. Der Obi, der uns die 5 abgedrehten Spartipps geliefert hat.
Sicherlich.
Er sieht seinen Haushalt wie ein, wie hat er das genannt? Wie ein Controller.
Wie ein Unternehmer, oder er führt das wie ein Unternehmen. Und es gibt Leute, die gut sortieren, aber auch dann hinterfragen. Und sagen, hör mal hier, ich habe hier gerade einen Posten gesehen, als Beispiel, bezahlst dir eine Fitness-Mitgliedschaft und trainierst gar nicht.
Dich jahrelang nicht mehr gesehen, ne?
Ja, genau.
Oder du kommst nur, wie ich das mal erlebt habe, da waren einige, die kamen immer nur zur Weihnachtsfeier. Das ist eine sehr, sehr teure Weihnachtsfeier.
Gut, es ist so, und so wird es ja nicht nur mit der Ausgabe, sondern auch mit anderen Ausgaben, ja. Und nicht nur zu sagen, hör mal, brauchst du das, oder auch mal vielleicht ins Gewissen zu reden, will ich jetzt nicht sagen. Ich meine, Obi wird wahrscheinlich dann mit seinem Butterbeispiel kommen und dir sehr plakativ und auch plastisch aufzeigen, dass das, was du gerade machst, an sich nicht nötig ist und letzten Endes nur Ressourcen verbraucht und dein Kapital verbraucht, also dein Geld. Und die Idee dahinter ist, wenn du wirklich darin gut bist und diese Dienstleistung erstmal bei deinen Freunden anbietest, frei, gratis, oder sagst, pass mal auf, ich bekomme von dem Eingesparten einen bestimmten Prozentsatz. Von
mir das finde ich ein super Modell.
Oder 10%. Ja, also wenn ich dir helfe, 100 Euro zu sparen, dann zahlst du mir 10 Euro oder 5 Euro.
Finde ich eine super Idee, weil dann ist es eine Win-Win-Situation.
Ja, die Frage ist halt nur, in welchem Zeitraum du sagst, pass mal auf, ich helfe dir in einem Jahr 1.000 Euro zurück, weil ich habe meinen Ausgabenposten entdeckt, 100 Euro im Monat, dann helfe ich dir, 1.000 Euro zu sparen und für ihn, also für den, der diese Dienstleistung anbietet, was heißt das, bekommt 100 Euro.
Wir hatten das doch in dem Interview mit Chris auch mal, über die schwäbischen Strategien haben wir das genannt, da haben wir uns doch so Verträge angeguckt und da waren es ja so einfache Sachen wie einen Vertrag auf die jährliche Zahlweise umzustellen, was dann teilweise 40, 50 Euro Ersparnis im Jahr ist. Oder zu gucken, brauche ich die ADAC-Mitgliedschaft oder kann ich das über meinen Kfz-Brief abdecken? Solche Sachen auch, ne? Wo du mit kleinen Aktionen richtig großen Hebel hast.
Vielen Leuten ist gar nicht bewusst, was für ein Einsparpotenzial in ihrem Haushaltsbuch, sofern sie es führen würden, steckt.
Okay, also das war der Cost-Cutting-Consultant.
Ja, ich habe einen Cost-Cutter-Berater genannt, aber gut, Cost-Cutting-Consulting. Ja, Alliteration, genau.
Alliteration. Okay, dann haben wir die nächste Idee. Day Optimizer. Wir haben heute ganz viele englische Titel. Und das ist jemand, der dir hilft bei der Strukturierung und Optimierung von Tagen. Das spielt in diese Homeoffice, in diese neue, wunderbare Welt des Homeoffices rein, ne? Weil wir plötzlich vor anderen Situationen stehen, ne? Vor allen Dingen, die Kinder haben, schulpflichtige Kinder, die haben natürlich eine besondere Belastung gerade.
Also ich hätte es auch Tagesoptimierer nennen können.
Aber irgendwie klingt das cooler, Day Optimizer.
Ja, Day Optimizer. Ja, sagen wir es mal so, nicht, das ist ja auch nichts anderes. Man, du kennst ja, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und das ist ja eine Situation für die, die keine Kinder haben oder nicht in beengten Verhältnissen leben oder arbeiten müssen. Das ist ja kein Thema, aber die, die Kinder haben, die wissen sicherlich, wovon ich gerade rede. Also solange die Kinder in der Schule sind, was sie ja nicht waren in der Pandemie, nämlich sie waren zu Hause oder ne, jetzt sind gerade Sommerferien, aber in 2 Wochen, glaube ich, in Nordrhein-Westfalen geht's wieder los. Das heißt, wenn du von zu Hause arbeitest und du Kinder betreuen musst und du am Ende des Tages nicht weißt, wo die Zeit geblieben ist, weil du von einem Gewerk zum nächsten ohne auch Aufgaben erledigt zu haben, kann ich mir gut vorstellen, dass jemand, der mit einem objektiven Auge auf den Tagesablauf schaut, dir sicherlich so einige Sachen aufzeigen kann, wo du ja den Tag optimieren kannst. Mhm. Auch dann bewusst Pausen einzuplanen. Man ist da so ein bisschen getrieben als Homeoffice-Arbeiter, weil
ja gut, die Strukturen sind nicht mehr so klar. Man ist nicht mehr so klar abgegrenzt. Du lässt das Büro hinter dir, dann bist du, was weiß ich, auf dem Fahrrad, du fährst nach Hause, dann ist es eine klare Abgrenzung. In einem Homeoffice ist die Abgrenzung nicht klar. Du bist einmal bist du im Wohnzimmer am Rechner, einmal bist du im Wohnzimmer, um einen Kaffee zu trinken, ne?
Genau, und dann bist du irgendwann wieder im Kinderzimmer, weil du ein Pflaster anlegen musst oder weil sich die Geschwister streiten. Also so, all solche Sachen. Dass man da vielleicht auch mal so ein bisschen so den Tag optimiert. Oder ich meine, als Beispiel, du hast keine Strukturen. Ich meine, selbst im Büro hattest du ja Möglichkeiten, dich von einem Arbeitsplatz zu entfernen und in anderen Büros professionell abzuhängen. Also ich meine es in dem Sinne, dass man sich auch austauscht. Dieser Austausch fehlt ja auch, dass der auch sehr oft kreativ sein kann. Also deswegen auch professionelles Abhängen, der Begriff stammt nicht von mir, ich habe ihn gestern mal gehört, ich fand ihn gut. Professionelles Abhängen ist ja das, was auch für so ein Büroklima steht, ne, für eine Atmosphäre. Und das sind dann alles Sachen, die wegbringen. Und vielleicht kann ja so ein Tail-Optimizer dabei helfen, das in irgendeiner Form nachzuholen oder zu ersetzen durch andere Tätigkeiten, wo du vielleicht auch mal ein bisschen weg von der Arbeit kommst und dadurch auch gewisse kreative Energien wieder in dir entdeckst. Oder dich einfach sagst, go, um 12 Uhr gehe ich raus und setze mich in ein Café draußen mit Außengastronomie, trinke einen Kaffee, vielleicht komme ich dann mit Leuten in Gespräch, die ich kenne in der Nachbarschaft und gehe nach einer Stunde wieder zurück an den Arbeitsplatz oder hol die Kinder vom Kindergarten ab. Aber jemand, der wirklich dir sagt, so, wie kann ich dir dabei helfen, den Tag zu optimieren?
Also
fang morgens an mit der Dusche und setz dich nicht mit dem Schlafanzug an den Arbeitsplatz.
Also bei den beiden letzten Ideen, ich sag mal, alles, was du jetzt an Coaching-Ideen oder an Hinweisen geliefert hast, gibt es ja online. Aber das Problem ist ja nicht die Information, sondern die Anwendung. Und bei den beiden letzten Ideen ist es ja diese Coaching-Idee, ne, dass jemand sich das anguckt, was du machst, nicht sozusagen theoretisch oder allgemein, sondern ganz konkret das, was du machst und mit dem Know-how eines von jemandem, der in dem Bereich eben besser ist, sag ich jetzt mal, dir hilft, Strukturen reinzubringen. Und das sind, ja, stellst du dir das jetzt so als so eine langfristige Begleitung vor oder ist das eher so eine Einmalaktion, so ein...
Wie schon gesagt, wir haben das ja jetzt, diese Ideen sind ja aus der Not geboren oder aus der Krise geboren. Wie lange man sie durchführen kann, weiß ich nicht. Man weiß auch nicht, was daraus entsteht. Und wenn du daraus ein Programm machst, so ähnlich wie die Marie Kondo, die dann Tidy Up, dieses Aufräumbuch geschrieben hat. Man weiß es ja nicht, was daraus entsteht. Man weiß nicht, wo die Reise hingeht. Es ist ja nur momentan in der jetzigen Zeit, vielleicht ist es jetzt auch eine kurzfristige, limitierte Gelegenheit, aber sie ist gerade da. Und ich glaube, dass viele sicherlich auch so eine Dienstleistung abrufen würden.
Gut, bei all diesen Ideen, das haben wir ja auch schon an mehreren Stellen gesagt, letztlich entscheidet der Markt und der beste Weg ist ja immer sozusagen mit dem kleinstmöglichen Produkt auf den Markt zu treten und zu gucken, ob man Feedback bekommt, zu gucken, ob man gebucht wird, zu gucken, ob man zahlende Kunden bekommt und spätestens dann weiß man eben, ob so eine Geschäftsidee dann auch funktionieren kann. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, das wäre ein guter Zeitpunkt, das mal auszuprobieren.
Ja, und eine der letzten Ideen, die wir besprochen haben, die ja auch so ein bisschen in das Thema Krise passt, ist ja, oder wir haben uns dann mit der Frage eröffnet, Airbnb zusammengebrochen. Wir wissen ja, dass Airbnb von Tourismus lebt und ich glaube schon, dass das Geschäft vielerorts dann auch eingebrochen ist, was Airbnb angeht. Also zumindest höre ich immer jetzt oder lese, dass so einige Airbnb-Anbieter mittlerweile überlegen, die Wohnung in den Mietmarkt zu geben. Also nicht mehr, ja, aber das sind so Überlegungen. Auf der anderen Seite gibt es auch Kommunen, Gemeinden, die überlegen, Airbnb oder Städte, Airbnb-Anbieter zu verpflichten, den Wohnraum wieder dem Mietmarkt zuzuführen.
Wir hatten ja den Pedram mal im Interview und der hat das ja auch professionell gemacht. Und ich fand das sehr interessant, weil Pedram hat ja auch gesagt, dass es tatsächlich Immobilien gibt, die einfach brach liegen, wo die Eigentümer sagen, ich will da überhaupt keine Mieter drin haben, das ist für mich ein reines Investment. Und wo dann Leute, die da, sag ich mal, Airbnb draus machen, tatsächlich ja zusätzliche Wohnmöglichkeiten schaffen. Also es ist ja nicht immer so, dass Airbnb sozusagen vorhandenen Wohnraum weg dem Markt entzieht. Es ist ja teilweise auch umgekehrt, ne?
Und aufgrund der Krise ergeben sich jetzt da diese neuen Rahmenbedingungen. Und da haben wir natürlich gedacht, was macht jemand, der ein Airbnb-Flat, ein Apartment hat? Was macht er denn? Was könnte er jetzt machen? Und dann sind wir auf die Idee gekommen, und das passt ja auch gerade in das ganze Remote-Working- oder Home-Office-Konzept. Man könnte ja rein theoretisch eine Airbnb-Wohnung kurzfristig oder kurzzeitig in ein Kurzzeitbüro umwandeln. Mhm. Hat natürlich dann den Vorteil, zum Beispiel hier, wenn der Day-Optimizer sagt, pass mal auf, wie kann ich deinen Tag optimieren? Ich würde dir raten, vielleicht einmal in der Woche, auch wenn du schon nicht ins Büro fahren möchtest, dich in einem Kurzzeitbüro einzumieten.
Also wie so ein Coworking, oder?
Ja, sowas in der Art, aber das wäre dann eine Möglichkeit, dass man das auch wirklich nur tageweise macht, wie es bei Airbnb ja auch der Fall ist. Man kann ja auch tageweise eine Wohnung mieten und da muss man sich auch nicht verpflichten, 3 Wochen abzunehmen, sondern für einen Tag in der Woche in ein benachbartes Airbnb-Haus zu gehen und sich dort einzumieten und vielleicht auch dort den Austausch zu anderen Leuten, die auf die gleiche Idee gekommen sind. Das natürlich vorausgesetzt, dass die Desinfektions- und Hygieneregeln eingehalten werden von dem Airbnb-Anbieter. Aber
wenn man es jetzt noch ein bisschen weiter fasst oder wenn jemand Lust hätte, noch ein bisschen mehr sozusagen in diese Idee zu investieren, könnte man natürlich gut ein Büro einrichten, aber man könnte noch weitergehen. Man könnte auch ein kleines Studio einrichten. Man könnte sagen, ich mache ein Airbnb speziell für Instagrammer oder Influencer oder YouTuber und schaffe sozusagen da eine Infrastruktur, die Leute sich einmieten können, in der sie vielleicht auch Ressourcen haben, die sie sonst nicht haben. Ich denke jetzt an Licht zum Beispiel. Und dann wie so ein Aufnahmestudio, das sie dann für tageweise buchen können. Ne?
Das ist ja die Idee, man ist ja so gesehen ja nicht neu. Ich meine, wenn man bedenkt, Elvis Presley hat ja damals seine erste Platte in so einem Mietstudio aufgenommen. Oder die nannten sich ja früher Record Booth. In den 50er Jahren. Und das mal weiterzudenken, zu sagen, okay, ich könnte auch so eine Booth oder eine Location anbieten, für 2-3 Stunden mit all dem Equipment, einer Kamera, Beleuchtung, wie du sagtest, mit einem Raum oder schallgeschützten Raum, wo dann YouTuber, Online-Marketer dann ihren Content oder ihr Video aufnehmen können in 2, 3 oder wie auch immer, wie viele Stunden sie brauchen. Und das halt zu vermieten.
Super, ja? Und dann machst du noch irgendwo eine kleine Kaffeebar, dann hast du noch eine Möglichkeit zum Networking.
Und ich denke mir schon, dass viele, und gerade mal heutzutage gibt es ja immer mehr Sales-Videos oder Video-Sales-Letters, wie es so schön heißt, wo dann so ein Talking Head, jemand, der vor der Kamera steht und entweder Nutzbringendes oder sein Produkt anbietet. Aber wenn man das halt in so einem professionellen Umfeld anbieten kann, denke ich mir schon, dass Leute das auch dann nutzen würden.
Ich finde das auch deswegen gut, weil das ist ein Alleinstellungsmerkmal jetzt erstmal, oder das wäre jetzt was Neues auf dem Markt. Das heißt, es lässt sich auch gut kommunizieren. Und ich sehe auch Möglichkeiten, dann noch andere Gewerke dran anzudocken. Weißt du, Leute, die jetzt zum Beispiel Make-up-Artists, die eigentlich im Film arbeiten, aber jetzt auch seit Monaten ja zu Hause sind. Langsam fängt es wieder an, aber die monatelang zu Hause waren. Diese ganzen Gewerke, die auf dem Filmset eigentlich aktiv sind, ne? Leute, die Make-up machen, Leute, die Licht machen, ein Regisseur, ja, jemand, der dir vielleicht hilft dabei, dein Sales-Script vorzubereiten und auch nachher einzusprechen, dir Feedback gibt. Das sind ja alles Sachen, die du auch noch in dieses Mietstudio, sage ich mal, mit einbinden könntest. Ne?
Genau. Und ich denke einfach mal, wenn du da in diesem Bereich Erfahrung gemacht hast, du nicht das erste Mal vor der Kamera gestanden hast oder zumindest das Equipment auch hast, dann auch zu überlegen, das Equipment nutze ich ja nicht 24/7, sondern ich nutze es dann, wenn ich für mich ein Video aufnehme. Ne? Das kann man auch zur Verfügung stellen oder vermieten. Also, es gibt Möglichkeiten, also die vielleicht.
Das ist lustig, weil Airbnb war ja sozusagen die erste Idee aus der Share Economy. Und was wir jetzt hier gerade beschreiben, sozusagen als Ableger von oder als neues Airbnb, ist auch wieder Share Economy, ne? Wo man Ressourcen einfach versucht, mehrfach zu nutzen.
Ja, ja. Wie schon gesagt, ich meine, nicht jeder nutzt eine Kamera 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Und du hast das Know-how, und das Know-how kannst du ja auch anbieten. Also, wenn man sich irgendwo einmietet und dann ist man, ich stelle dir das Equipment, ich erkläre dir, worauf du achten musst, ich stelle dir die Kamera ein und dann lasse ich dich 2 Stunden alleine. Du musst nur auf den Knopf drücken und dann nimmst du dich auf. Und alles andere kann man ja rausschneiden, was Sachen dir nicht gefallen. Aber zumindest nimmst du dich in einem professionellen Umfeld auf. Die Qualität ist natürlich auch um einiges besser, als wenn du es bei dir zu Hause im Kleiderschrank machen würdest oder in einer unaufgeräumten Bude. Oder in einer Bude, die sich einfach dafür nicht eignet. Und stell dir mal vor, was du alles zaubern kannst mit ein paar Hilfsmitteln wie eine Kamera, Lichtquellen und einer Greenscreen hinter dir. Also das wertet ein Video sicherlich um einiges auf. Und deswegen die Idee, in Kombination mit Airbnb oder Räumlichkeiten zu nutzen, anzumieten oder anzubieten, gepaart mit Equipment, bietet sehr viele Möglichkeiten.
Ja, super. Das waren jetzt unsere Bier-Brainstorming-Ideen. Bier-Brainstorming-Bullshit, könnte man es nennen.
Aber wir müssen bei der Alliteration bleiben. Bier-Brain... Wie war das nochmal?
Bier-Brainstorming-Bullshit habe ich jetzt genannt.
Okay, dann genau. Dann belassen wir es dabei. Das ist Bier-Brain-Bullshit.
Alles klar. Nochmal von uns der Hinweis, wenn euch diese Episode oder unsere anderen Episoden gefallen haben, dann freuen wir uns sehr über eine Bewertung, eine Rezension auf entweder Apple Podcasts oder Spotify. Ich glaube, bei Spotify kann man nicht bewerten, da kann man nur ein Herzchen anklicken.
Also dann würden wir uns auch auf ein Herzchen freuen.
Wir freuen uns auch über Herzchen. Ja. Also wo auch immer ihr uns hört, wenn ihr da eine Möglichkeit habt, diesen Podcast oder unseren Podcast zu bewerten, das wäre toll. Oder auch einfach nur ein paar Sterne hinterlassen. So können wir den Podcast noch ein bisschen bekannter machen. Und dann noch der Hinweis auf unserer Webseite 9to5.de. Da gibt's jetzt auch die Möglichkeit, sich für einen Newsletter anzumelden. Und als kleines Bonbon gibt's dann ein PDF, ein kleines E-Book von uns dazu.
Also, wie heißt es so schön? Das Geld liegt auf der Straße, man muss sich bücken.
Genau. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao, ciao.
Das war 9to5, der Podcast von Christian und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Shownotes auf 9to5.de.